Jo, hi, da sind wir wieder. Tag.
Hallo. ja, wie schaffen wir jetzt eine gute Überleitung vom letzten Mal zu heute? Für alle, die die Folge irgendwie aus dem Zusammenhang hören oder nicht wissen, was letzte Woche passiert ist, wir haben versucht, eine Folge über Worldbuilding zu machen. Wir wurden mehrfach gefragt, wie das ist mit Fantasy, Worldbuilding und wie wir das so sehen und haben so ein paar allgemeine Ansichten dazu vom Stapel gegeben, aber hatten zum Schluss der Folge den Eindruck, dass wir eigentlich nicht so genau das besprochen haben, was vielleicht die meisten beim Worldbuilding für Fantasy oder auch Science Fiction interessiert. Und da haben wir auf eure Kommentare gewartet, um uns zu überlegen oder um herauszufinden, was denn eigentlich tatsächlich interessant für Menschen am Worldbuilding ist.
Ja, und surprise, surprise. Wir haben den Eindruck, dass Magiesysteme das sind, was Fantasy-Autoren am meisten interessiert. Was mich ehrlich gesagt nicht verwundert, weil ein Großteil der Literatur oder was über Fantasy-Romane gesprochen wird, doch davon handelt.
Ja, ist irgendwie, glaube ich, in den letzten Jahren, vielleicht zwei Jahrzehnten oder so, irgendwie ein Hit geworden. Vorher haben Magiesysteme, glaube ich, niemanden so richtig interessiert. Ich weiß auch nicht, ist wahrscheinlich so irgendwie die Schuld von Brandon Sanderson. Mir ist erst heute bewusst geworden, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich da so ein bisschen was drüber gelesen habe, wie groß Brandon Sanderson in der Fantasy tatsächlich ist. Das ist wirklich krass. Also der Mann dürfte ohnehin einer der am besten verdiensten Autoren überhaupt sein und in der Fantasy sowieso. Krasse Kiste, ja. Und der hat offensichtliches, also vielleicht ist er es nicht alleine, aber er ist auf jeden Fall irgendwie die Speerspitze einer Entwicklung, die Magiesysteme irgendwie wichtig machen. Bevor wir aber auf Magiesysteme kommen, würde ich ganz gerne noch auf einen ganz kleinen anderen Kommentar eingehen, in dem, wo ist er jetzt? Da ist er. Eve ungefiltert gesagt hat, Fantasy, findest du voll doof. Paraphrasiere mal ein bisschen, weil da immer Elfen und Zwerge vorkommen, das findet sie nicht so gut.
Ja, geht mir auch so.
Jein, würde ich sagen, denn eigentlich, also gerade wo ich zufällig Brandon Sanderson erwähnt habe, ich wüsste nicht, dass er jemals einen Fantasy-Roman mit Elfen oder Zwergen geschrieben hat.
Ja, absolut, absolut. Ist natürlich ein Klischee, aber ist leider auch eine ganze Menge dran.
Ja, also weiß ich nicht. Gibt es tatsächlich so viele Fantasy-Romane mit Elfen und Zwergen? Also ja, in Folge von Tolkien und vor allen Dingen auch in Folge von relativ vielen Fantasy-Büchern, die in Folge von Rollenspielen wie Dungeons and Dragons entstanden sind. Da gab es ja eine ganze Menge, die zumindest so in den 90ern und Nullerjahren den Markt überschwemmt haben. Da kamen natürlich viele Elfen, Zwerge und andere, sage ich mal, bekannte Motive aus Fantasy-Romanen so irgendwie vor. Aber ist das wirklich so der Fantasy-Mainstream?
Würdest du einen Fantasy-Roman mit Elfen und Zwergen schreiben?
Nein.
Okay.
Also, außer ich habe eine Wahnsinnsidee dazu hätte, dann würde ich das wahrscheinlich machen, aber ich könnte dem Thema jetzt erstmal auch nichts Neues abgewinnen. Drachen schon eher.
Also ich muss sagen, ich hab die Szene in den letzten Jahren jetzt nicht so intensiv verfolgt. Ich denke aber an die vielen unsäglichen Zwergen- und Elfenromane, die noch vor 10, 15 Jahren die Buchhandlungen überschwemmt haben. Und wenn man,
das ist schon ein bisschen länger her.
Wenn man ins Fantasy-Fernsehprogramm schaut, die Fantasy-Serien, die man da schaut, habe ich den Eindruck, wimmeln auch vor Elfen und Zwergen.
Naja, gut, also.
Aber okay, ich meine, wir brauchen uns auch nicht so lange daran aufzuhalten.
Also ich finde
Elfen und Zwerge doof, ich finde sie doof. Unsere Zuhörer.
Das habe ich nicht gesagt. Ich würde sie nicht schreiben, ich habe nicht gesagt, dass ich sie doof finde. Ich finde, sie haben ihre Berechtigung und es gibt einige viele schöne Romane mit Elfen und Zwergen, aber ich glaube, dass es tatsächlich ein ausgenudeltes Thema ist und würde aber halt, wie gesagt, sagen, es gibt ganze große Sparten, also Sword and Sorcery. Zum Beispiel ist ein Genre, was meistens ohne Elfen und Zwerge auskommt.
Gibt es das noch?
Ja, meiner Ansicht nach schon. Und, also weiß ich nicht, Game of Thrones, immer so auch noch eine der bekanntesten Fantasy-Serien der letzten Jahre irgendwie zu erwähnen. Da kommen auch keine Elfen und Zwerge vor. Also ich wollte nur mal dafür eine Lanze brechen, dass Fantasy da doch irgendwie mehr ist und es eigentlich nicht immer darauf hinausläuft. Man kann also Worldbuilding betreiben ohne. Aber da sind wir auch schon mal noch bei vielleicht so einem Unterthema, bevor wir zu Magiesystemen kommen. Dass es schon schwierig ist, innerhalb der Fantasy beim Weltenbau Dinge zu finden, die irgendwie neu sind. Ne? Und das ist halt genauso der Punkt. Also ich würde, wenn ich so bekannte Motive auftreten lasse, mir schon überlegen, was ist da der Twist? Also was kann ich denn damit machen, was bisher andere Leute noch nicht gemacht haben? Sonst fände ich es auch ein bisschen überflüssig, dass es war. Ja, Magiesysteme. Hei. Ein Kommentator, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wer es war. Ich will nichts sagen, ohne dass ich irgendjemanden oder das irgendwie wegnehme. Ach genau, das war hier, na, wie heißt der? Raketo 900. Oh, ich glaube, er hieß früher mal anders. Egal. Raketo 900 hat geschrieben, naja, Magiesysteme sollte man deswegen haben und sie sollten deswegen auch stimmig sein, weil sie ja viel zum Plot beitragen können. Und wenn Konflikte mit Magie gelöst werden oder wenn halt eben große Geheimnisse hinter Magiesystemen stecken, dann müssen sie auch in irgendeiner Weise verlässlich sein.
Absolut, sehe ich auch so. Das wäre eigentlich der Punkt, mit dem ich auch eingestiegen wäre, ohne den Kommentar zu lesen.
Ja.
Wenn ich kein Magiesystem habe, laufe ich Gefahr, dass mein Roman, wenn ich dann Magie verwende, wie Deus Ex Machina wirkt, ganz einfach, weil der Leser nicht weiß, welche Probleme mit Magie gelöst werden können und welche nicht.
Oder welche Probleme durch Magie entstehen. Also das war eine meiner Lieblings-Fantasy-Serien oder eine meiner Lieblings-Fantasy-Spielwelten früher, Dark Sun von Dungeons & Dragons, was übrigens, wie ich fand, ziemlich interessant war. Man hat da im Prinzip so ein Crossover aus der üblichen Tolkien-Welt und den Wüstenplaneten gemacht. Und da war ja so das Problem, dass halt eben die Magie aus Pflanzen und Tieren sozusagen ihre Energie bezogen hat und deswegen alles in eine Wüste verwandelt hat. Das fand ich eigentlich ein spannendes Thema.
Ja, sehe ich jetzt aber nicht, wo jetzt unbedingt das Problem für den Leser ist, wenn er jetzt spannende Geschichte hat. Aber das meine ich gerade. Wenn der Leser nicht weiß, wie Magie funktioniert, kann er die Geschichte eigentlich überhaupt nicht wahrnehmen. Das ist so, als wenn du einen Krimi schreibst und jemand kann in einem geschlossenen Raum einfach umgebracht werden, weil Gründe. Also ja. Das funktioniert einfach nicht. Also es kann funktionieren, wenn man, also in Herrn der Ringe hat es irgendwie funktioniert. Wobei mir beim ersten Lesen das damals auch einige Fragen aufgeworfen hat für mich als Leser. Nichtsdestotrotz sehe ich das problematisch. Also insofern ist ein Magiesystem sicherlich dafür notwendig, dass eine Story irgendwie für den Leser funktioniert.
Wir hatten das ja schon, glaube ich, in der letzten Folge. Bei Tolkien funktioniert deswegen meiner Ansicht nach noch relativ gut, weil er die Geschichte im Prinzip aus der Perspektive von den Hobbits erzählt. Und für die ist Magie halt etwas völlig Unerklärliches und Seltsames. Und deswegen muss das auch in Anführungsstrichen keinen Sinn ergeben für wenn ich als Leser das halt eben...
Das sehe ich nicht so, weil es muss ja für mich als Leser Sinn ergeben. Also sonst sitze ich da und frage mich, warum geht Gandalf jetzt nicht Feuerbälle schwingend nach Mordor?
Tatsächlich frage ich mich das ja auch.
Ja, siehst du, großer Problem.
Tatsächlich frage ich mich das auch, aber es funktioniert.
Also ich hatte damals das Problem...
Nee, bitte.
Ich hatte damals das Problem durchaus mit Elrond war das, glaube ich, und dem Fluss, ne? Was ja auch so einige Fragen auswirft. Warum, wenn sie jetzt Magie haben, wo sind ja die Grenzen? Warum bezwingen sie nicht damit irgendwie den Sauron?
Ne? Ja, jetzt muss ich gestehen, ich stecke nicht so tief in der Tolkien-Lore drin. Bestimmt gibt es irgendjemanden, der sich das Silmarillion rauf und runter gelesen hat. Und
es gibt ja, aber das ist irrelevant. Du musst es dem Leser kommunizieren. Wenn du zu Hause
genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Hast, ne?
Wo alles drinsteht und der Leser erfährt davon nichts, dann nutzt dir das auch nichts.
Ja, es geht aus dem Herrn der Ringe nicht so vor. Ich glaube, Tolkien kommt deswegen damit durch, weil Magie dann doch am Ende nicht so eine Rolle in seinem Roman spielt. Ne? Also klar, die Ringe sind irgendwie magisch und so weiter, aber Magie ist nicht wirklich aktiv oder wird nicht wirklich aktiv verwendet. Oder zumindest selten, sagen wir mal so. Und vor allen Dingen auch wiederum nicht unbedingt an entscheidenden Stellen. Aber ja, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen das Problem. Also Tolkien hat seine Berechtigung. Ich lese ihn, habe ihn ja auch gerne gelesen oder lese ihn ja auch ab und zu mal wieder gerne. Und es gibt ganz viele Sachen, die er toll macht. Aber es gibt auch einige Sachen, die er nicht so gut macht. Ne? Und er ist halt damit durchgekommen, weil er mehr oder weniger der Erste war, der in diesem Genre in der Form geschrieben hat. Und deswegen sollte man ihn nicht unbedingt als Vorbild nehmen. Ne? Also das ist aus verschiedenen Gründen schwierig. Fantasy hat sich doch seitdem drastisch weiterentwickelt an vielen Punkten.
Ja.
Ja, gut. Aber jetzt stehe ich, jetzt weiß ich also sozusagen, was ich nicht falsch machen sollte, wenn ich Magiesysteme entwerfe. Ach, wie mache ich das denn jetzt, Axel?
Ich habe keine Ahnung, sonst hätte ich einen guten Fantasy-Roman geschrieben. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich keinen Fantasy-Roman schreibe. Wenn mir kein Magiesystem eingefallen ist, das clever genug ist.
Ja, es ist so ein bisschen, also Magiesysteme sind so ein bisschen wie wie der Plan des Täters beim Krimi, würde ich sagen. Ne? Also es muss irgendwas sein, was geheimnisvoll ist, gleichzeitig doch irgendwie am Ende jedenfalls naheliegend und vor allen Dingen logisch. Ne? Also vielleicht erstmal auf den ersten Blick irgendwie
geheimnisvoll verstehe ich nicht.
Aber nachher logisch. Weiß nicht, also ich finde Magie ist schon oft etwas, was was schon irgendwie mit Mysterien verbunden ist. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
Okay. Ist aber meiner Ansicht nach jetzt für das Funktionieren nicht systemimmanent.
Das habe ich auch nicht
gesagt. Dass es mysteriös ist.
Das würde ich jetzt auch nicht so sagen, nee.
Okay.
Ja, wie gesagt, Funktionieren bedeutet halt am Ende halt natürlich nur, dass, dass es halt irgendwie Sinn ergeben muss. Ne? Und dass es vor allem Gesetzmäßigkeiten folgen muss, die immer wieder gleich sind. Also mit anderen Worten, wenn die Figuren vor ein und dasselbe Phänomen gestellt werden, dann muss auch immer wieder dasselbe Resultat rauskommen. Mhm. Ja, und das andere, was ich den Eindruck habe, was man braucht für ein gutes Magiesystem, ist halt irgendeine interessante Prämisse. Also, dass Magie auf irgendetwas aufbaut, was es vorher so noch nicht gegeben hat oder was zumindest so vorher noch nicht so präsent gewesen ist, sage ich mal.
Ich glaube, das Wichtige am Magiesystem sind die Grenzen.
Auch das,
dass man eben, weil meiner Ansicht nach das Wichtigste, weil das den Rahmen der Story setzt. Ne, wenn ich sage, Magie kann alles, habe ich keine Geschichte.
Ja,
das heißt, ich brauche irgendwelche Grenzen, irgendwelche Limitierungen, entweder Kosten, mit denen das verbunden ist, oder Sachen, die Magie eben nicht kann.
Das wird ja zum Beispiel häufig gemacht, ne? Also, dass Magie irgendeinen Preis hat, sage ich mal. Ne? Also bei Sanderson zum Beispiel fällt mir gerade ein, ist es ja bei Mistborn tatsächlich, dass sie diese Metalle brauchen, um irgendwie Magie zu wirken. Ja. Was finde ich eine relativ clevere Idee ist, dass ich da irgendeine Ressource habe, die irgendwie die Sache begrenzt und auch die Wirkung irgendwie erklärt. Ich persönlich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die Idee, ich schluck Metalle und kann dann irgendwie Magie so ein bisschen, weiß ich nicht, hat sich für mich irgendwie komisch angefühlt, aber was er draus gemacht hat, fand ich eigentlich ganz gut. Also das hat mir schon gefallen, fand ich nicht verkehrt.
Ja, auf jeden Fall.
Andere Limitierungen sind natürlich, dass Magie in irgendeiner Weise irgendwie sowas wie Lebensenergie kostet, ne? Also dass du Raubbau irgendwie an dir selbst irgendwie betreibst, beziehungsweise an deiner Umwelt. Ne? Das war so das Thema von Dark Sun. Ja. Ganz großer Klassiker ist natürlich auch, dass Magie dadurch besteht, dass man halt irgendwelche Wesen beschwört oder irgendwelche Pakte eingeht mit irgendwelchen Dämonen oder ähnlichen Sachen, dass da halt irgendwie der Preis liegt. Also mit anderen Worten, das finde ich zumindest auch immer interessant. Es ist so eine Sache, die mich tatsächlich an Dungeons & Dragons als Spiel so ein bisschen nervt. Da bestehen die Kosten für Magie ja darin, dass ich einen Spellslot habe.
Ja.
Und das ist
teilweise Komponenten, aber das ist auch relativ.
Ja, aber die. Relativ Banane. Ich habe ehrlich gesagt selten Runden gesehen, die da tatsächlich wirklich viel Wert
gelegt haben. Das ist ja auch nicht schwierig. Die Limitierung bei D&D ist, dass es eine feste Anzahl an Sprüchen gibt und aus dem Katalog, den gibt es halt und aus dem Katalog kann man sich bedienen. Außer es kommt halt eine neue Edition raus und das ist halt im Endeffekt die Limitierung. Aber spätestens, wenn dann irgendjemand mit einem Wunsch durch die Gegend läuft, wird es dann halt doch ein bisschen albern.
Ja. Worauf das nämlich hinausläuft bei D&D ist, dass es halt keine echten Kosten gibt. Also dieses System mit den Sprüchen, die sich bei dir irgendwie einnisten und dann weg sind, wenn du wieder mit ihm gesprochen hast und so weiter. Also abgesehen mal davon, dass man sich das praktisch eigentlich kaum vorstellen kann, dass es ein reiner Spielmechanismus ist, ist auch das Problem, dass es keine echten Kosten hat. Ne? Also du gehst eigentlich als Zauberwirker keine echte Gefahr ein auf der einen Seite, außer dass du irgendwann mal dastehst und keinen Spruch mehr hast, was dann irgendwie blöd ist,
weil
du
nichts kannst.
Also es ist schon, ne, also so ein Feuerball bei D&D kann schon ziemlich viel Schaden anrichten, ist schon eine ziemlich mächtige Angelegenheit, aber du musst dafür nichts zahlen. Also es hat keinen Preis, außer dass du, wenn du Pech hast, deine Freunde irgendwie mit
erwischt. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob wirklich ein Preis wirklich wichtig ist. Es geht halt um die Limitierung. Die habe ich halt durch die Anzahl der Sprüche. Ich muss mir halt überlegen, okay, spreche ich jetzt einen Feuerball oder ja, nicht? Oder packe ich den in meinen Spellslot? Nein. Aber sei es drum.
Ja, das finde ich, aber ich finde das unspektakulär. Also wie gesagt, im Spiel funktioniert es irgendwie noch, weil das so eine Form von Micromanagement dann irgendwie hat, was irgendwie noch ganz lustig ist. Als Roman finde ich das persönlich ehrlich gesagt tödlich, weil früher oder später die Figuren halt eben eigentlich gar keine Magie mehr ausüben, sondern Superkräfte haben. Ne? Also die können fliegen, die können
Strahlen verschießen. Ja, D&D ist sowieso wahrscheinlich für gute Fantasy ein schlechtes Beispiel, weil es halt im Endeffekt ein Spiel ist.
Ja, aber ich wollte halt, wie gesagt, darauf hinaus, dass es halt einfach keine Kosten hat. Ne? Und das finde ich halt tatsächlich ganz lustig gelöst, weil auf der einen Seite bei Mistborn ja tatsächlich die Leute auch dann superkräftähnliche Fähigkeiten haben. Ich meine, sie können dann fliegen und solche Sachen. Fand ich schon irgendwie auf der einen Seite ganz spektakulär. Auf der anderen Seite, es hat halt seinen Preis, ne? Also ohne Metall.
Welchen? Naja, gut, ja. Das ist so, als wenn du deinen Spellslot hast. Das ist nichts anderes.
Nee, das ist noch ein bisschen anders, finde ich. Weil, ja.
Du schluckst so viel Metall, bis es aufgezehrt ist. Das ist genau dasselbe wie ein Spellslot.
Ich fand es trotzdem eleganter. Also für mich hat das mehr Atmosphäre gehabt am Ende als das, was.
Okay.
Und vor allem, also das ist auch so eine Sache, wie ich finde, ich habe ja einige D&D-Romane in meinem Leben gelesen. Die wird auch in den Romanen nicht wirklich gelöst, finde ich jedenfalls. Also,
ja, ich habe noch keine D&D-Romane gelesen, aber.
Wirklich nicht?
Ja, weiß drum.
Nie? Okay. Nee. Krass. Ich würde sogar fast vermuten, dass die meisten Fantasy-Romane, die ich gelesen habe, D&D-Romane waren. Aber
okay.
Sei es drum. Und darüber hinaus gibt es meiner Ansicht nach ja noch einen Aspekt, der mit dem, den wir bisher besprochen haben, zusammenhängt beim Magiesystem. Das wäre für mich tatsächlich die Frage, welche Auswirkungen hat denn Magie tatsächlich auf die Welt? Also wie präsent ist Magie?
Okay, ja, gute Frage.
Also ist das etwas, was im Prinzip jeder Bettler irgendwie kann und Magie ist also sozusagen allgegenwärtig und wird so benutzt bei uns wie Technologie, ne? Wäre ja möglich. Also ne, ist so ein bisschen so, als wenn halt beim Herrn der Ringe, weiß ich nicht, jeder so ein Palantir irgendwie hätte und jederzeit mit jedem telefonieren kann oder sowas. Ne?
Ja, absolut.
Tatsächlich gibt es auch Romane oder Geschichten in der Richtung. Ich muss allerdings gestehen, ich habe sie nicht wirklich gelesen, weil ich das schon wieder ein bisschen langweilig finde. Das ist dann eigentlich ja schon irgendwie eine Geschichte, wie ich sie auch in unserer Welt erzählen könnte, nur halt eben, dass Technik durch Magie irgendwie ersetzt wird. Und
ja gut, aber auf der anderen Seite muss ich mir halt Gedanken machen, wenn ich Magie habe, wenn ich Leute habe, die Goldbarren erschaffen können aus dem Nichts. Wie sieht das Wirtschaftssystem aus? Ist denn, hat denn Gold noch irgendeinen Wert? Genau. Zum Beispiel, oder ja, wenn ich Dinge schweben lassen kann, was gibt es denn vielleicht für Bauwerke oder wie sehen Transportmöglichkeiten aus? Ne? Also genau, wenn man Magie in seiner Fantasy-Welt hat, dann sollte man sich schon die Gedanken machen, ganz genauso wie du gesagt hast, was das für Auswirkungen jetzt über die Abenteurergruppe und über den Plot hinaus hat, sondern was das für das gesamte Setting, für die Wirtschaft, fürs Sozialleben, meinetwegen für die Umwelt bedeutet.
Ja, und vor allem auch für Leute, die keine Magie haben. Ne? Das ist ja auch immer ganz interessant. Es gibt ja dann wahrscheinlich ein. Das ist so der Grund, warum ich ein
Fan davon bin. Für die Muggel, Markus.
Genau, die Muggel. weil ja.
Die werden geknechtet, wissen wir doch.
Genau das. Ne? Also die Frage ist halt, was hält denn Menschen, die Magie ausüben können, davon ab, Menschen, die keine Magie ausüben können, dann einfach zu unterdrücken und zu versklaven? Und entweder schreibe ich das, also kann ja auch interessant sein, ne? Und gibt es ja auch durchaus als Motiv, aber wenn halt nicht, brauche ich eine gute Erklärung dafür. Das ist somit einer der Gründe, warum ich ein Fan davon bin, dass Magie ihren Preis hat. Wenn die halt unzuverlässig ist und unter Umständen tödlich enden kann, dann kann ich halt eben nicht andere Leute einfach so unterdrücken. Ne? Oder beziehungsweise, ich kann es probieren, aber es kann halt auch schnell nach hinten losgehen oder so. Ne? Und das erklärt dann so eine gewisse Limitierung von alleine. Also auf der einen Seite ist, mit anderen Worten, Magie schon irgendwie ein ganz wesentlicher Teil, der für den Sense of Wonder in Fantasy auch zuständig ist. Die also ganz massiv dazu beitragen kann, dass so ein Gefühl von, das ist jetzt wirklich also was Zauberhaftes, etwas, was von der Realität stark unterschieden ist. einerseits, andererseits ist das halt auch dann das Ding, wo der meiste Gehirnschmalz reingehen muss, weil halt eben dieser Sense of Wonder auch nicht willkürlich geschehen darf. Ne? Das ist ja so der Grund, keine Folge ohne Star Wars Referenz, warum so viele Leute bei Episode 8 halt irgendwie ausgestiegen sind, weil die Naturgesetze, die ja schon so ohnehin bei Star Wars ziemlich abgefahren sind, dann halt eben nochmal gebrochen wurden und das halt eben viele Leute aus dem Setting einfach rausgeworfen hat. Ne?
Was meinst du da?
Na, die Bomben, die da dann abgeworfen
wurden. Ja gut, das hat aber nichts mit Magie zu tun.
Nein, das hat nichts mit Magie zu tun. Das hat aber mit was zu tun, dass, naja, im Prinzip sind ja, weiß ich nicht, die Raumschiffe bei Star Wars Magie, weil sie sich halt durch den Weltraum bewegen, wie sich Raumschiffe durch den Weltraum nicht bewegen könnten und Geräusche verursachen. Und das hat aber irgendwie jeder geschluckt, sag ich mal, und gesagt, na okay, das ist dann halt eben bei Star Wars so, dann hake ich das sozusagen ab und dann passen aber bestimmte andere Sachen halt, oder es gab vorher sowas halt eben bei Star Wars einfach nicht, ne? Und das hat einige Leute zumindest rausgehauen, dass sie gesagt haben, so, nee, das geht uns jetzt zu weit.
Lass uns mal bei Fantasy bleiben. Würdest du dir zutrauen, einen Fantasy-Roman ohne Magie zu schreiben?
Was heißt zutrauen? Ja, würde ich. Denn im Prinzip sind ja Fantasy sowas wie Parallelwelten, sage ich mal. Ne? Also eigentlich sind Fantasy Was-wäre-wenn-Geschichten. Und dieses Was-wäre-wenn kann ich ja auch einfach umsetzen, ohne dass ich Magie brauche. Also im Prinzip sind ganz viele, wie heißt denn, Steampunk-Romane, ja, Was-wäre-wenn-Geschichten. Ne? Also was wäre, wenn Dampfkraft wesentlich früher erfunden worden wäre und man nicht die Elektrizität entdeckt hätte und das halt irgendwie alles dadurch ersetzt wird oder sowas. Ne? Also ja, könnte man irgendwie machen. Die Frage ist, ob man das wirklich möchte.
Möchte man es?
Weiß ich halt nicht. Also ich glaube, ich würde es nicht tun, weil ich gerade auch jetzt infolge der Kommentare, die wir so bekommen haben, schon den Eindruck habe, dass von einem Fantasy-Roman irgendwie Magie auch erwartet wird.
Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wir haben ja oft drüber geredet, dass man die Versprechen, die man auf dem Cover gibt, einlösen muss. Und wenn auf meinem Cover nicht Steampunk steht, sondern Fantasy, dann erwarten die Leute einfach Magie. Und ich... Klar, es wird auch die Ausnahmen geben, wo man vielleicht irgendwie ohne Magie durchkommt. Es sind dann aber wirklich Ausnahmen und man bricht dann wirklich Konventionen, was die auf die Leser, wie wir jetzt hier auch gemerkt haben, und Fans wirklich Wert legen. Ja. Also insofern, nein, ich würde es nicht machen. Ich würde es dann zumindest nicht als Fantasy labeln, sondern... Dann würde ich, wenn ich eine ähnliche Geschichte machen würde, dann würde ich sie im Mittelalter-Setting packen und dann vielleicht noch Horror draufschreiben oder Mittelalter-Horror oder irgendwie sowas in der Art.
Ja, das ist ja so, also das ist ja so ein bisschen mein Problem, was ich mit Game of Thrones halt eben habe, ne? Dass ich also über weite Teile den Eindruck habe, ich lese eigentlich nur eine Mittelalter-Geschichte und also zumindest soweit ich habe ja nur den ersten und die Hälfte vom zweiten Band gelesen bis jetzt. Und da habe ich mich über Weitstrecken gefragt, so, warum ist das jetzt Fantasy? Also klar, alles heißt irgendwie anders, aber im Großen und Ganzen ist es ja eigentlich irgendwie das mittelalterliche England, was ich da irgendwie präsentiert bekomme. Warum hat er nicht einfach einen historischen Roman geschrieben? Ich weiß, es wird dann irgendwie noch später anders, aber fand ich tatsächlich auch heikel. Aber George R. Martin kann man schwer kritisieren, außer dass er seine Bücher nicht zu Ende
schreibt. Naja, zumal es dir im Prolog signalisiert hat,
worauf es hinausläuft. Das stimmt, ja. Aber er lässt sich dann nach dem Prolog sehr, sehr viel Zeit, bis Magie wieder in irgendeiner Form auftaucht. Zumindest soweit ich das in Erinnerung habe. Und das fand ich persönlich, aber wie gesagt, es war mein persönliches Ding, wo ich dachte so, was genau passiert jetzt hier? Also warum muss ich das? Also ich fand es ja teilweise auch gar nicht schlecht. Also so ist es nicht. Ich fand es auch teilweise schon durchaus spannend. Aber ich hatte halt nicht die ganze Zeit irgendwie über das Gefühl, tatsächlich Fantasy zu lesen. Und das fand ich schon komisch, sagen wir mal so.
Ja.
Also ich bin jetzt auch kein Fan davon.
Dass ging mir auch so, deswegen heiß gemocht.
wie gesagt, ich sage ja gar nicht, dass es so schlecht war. Ne? Also mich hat ja weniger das Setting abgehängt, als die Tatsache, dass einfach zu viele Figuren auftauchten irgendwann und ich da ausgestiegen bin und mir das nicht mehr so gefallen hat, dass ich mich in jedem Buch, in jedem Kapitel an eine neue Figur gewöhnen muss. Aber ich fand es schwierig, weil es sich wirklich nicht wie Fantasy anfühlt. Und dann frage ich mich halt, wenn es sich nicht wie Fantasy anfühlt, warum muss es dann Fantasy sein? Also warum mache ich dann keinen historischen Roman? Aber ja, wie gesagt, der Erfolg gibt George R. R. Martin recht, von daher möchte ich es auch nicht zu sehr kritisieren.
Ja.
Warte mal, ich habe noch irgendeinen Gedanken. Fantasy, Magie, fällt mir nicht mehr ein. Ist egal. Ach so, naja, alleine die Präsenz sozusagen von, ja, wie soll ich sagen, nichtmenschlichen Wesen zum Beispiel, könnte ja auch schon als eine Form von, nicht unbedingt Magie, aber vielleicht irgendwie Exotik gedeutet werden, was vielleicht schon ausreicht, um so ein Fantasy-Feeling zu erzeugen.
Oder ich bin auch Science-Fiction plötzlich.
Ja, mir ist gerade so, als ich davon drüber geredet habe, aufgefallen, dass ich glaube, dass Steampunk doch eigentlich eher zu Science-Fiction gezählt wird als zu Fantasy, aber ich weiß es auch nicht. Also es könnte, tatsächlich ist die Grenze ja fließend. Ne? Also wenn ich zum Beispiel tatsächlich einen Roman über Parallelwelten schreibe und es sonst aber gar keine Magie gibt, ist es dann Fantasy oder ist es Science-Fiction? Ich weiß es nicht.
Hängt uns, ja, kann man so nicht sagen.
Ne? Also ich fand ein Buch, das ich ja eigentlich ziemlich gerne gelesen habe, wo ich das als Jugendlicher gelesen habe, schon ganz schön lange her, das war Talisman von Stephen King und Peter Straub. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und da stand immer Fantasy drauf und ich habe auch gedacht, so, okay, es gibt Werwölfe und es gibt Parallelwelten, aber die Werwölfe haben Maschinengewehre in der Hand. Ist das wirklich Fantasy oder ist das denn nicht vielleicht doch eher Science Fiction oder was weiß ich?
Ja.
Ich meine, es ist am Ende ist es ja egal, wenn die Geschichte cool ist, ist die Geschichte cool.
Und es ist nicht egal.
Stephen King hat zum Glück schon seit Jahrzehnten ist er raus aus der Kiste, dass er irgendwie ein Genre auf seinen Romanen zu stehen haben muss. Aber ja, du hast schon recht, ne? Also klar, wenn ich jetzt versuche, einen Genre-Roman zu schreiben und kein bekannter Autor bin, dann wird es schwierig. Dann muss ich das irgendwie.
Ja, irgendwas muss ich aufs Cover packen oder irgendwas muss ich meiner Agentur sagen. Also da komme ich nicht drum herum. Und wie wir schon oft genug gesagt haben, wenn ich zu Hause sitze und sage, okay, ich weiß nicht, welches Genre mein Roman hat, dann habe ich halt einfach ein Problem. Ja. Dann ist der Roman verdammt schwer zu verkaufen.
Ja.
Noch entweder im Self-Publishing oder über Verlage. Also insofern, warum sich in so eine Sackgasse begeben?
Ja.
Noch das kann dann eigentlich nur mangelhafte Planung sein. Entschuldige.
Stimmt. Alles gut. Ich habe dich hier nicht ausreden lassen. Noch so ein Grund, warum man sich immer nicht so an den Klassikern eines Genres irgendwie orientieren sollte. Ne? Also H.P. Lovecraft zum Beispiel, da wird es ganz schwer herauszufinden, ob er Fantasy, Science Fiction oder Horror geschrieben hat. Und die Antwort lautet wahrscheinlich, dass er irgendwie alles gleichzeitig geschrieben hat. Und das ist auch etwas, was ich eigentlich heutzutage niemandem wirklich empfehlen würde. Nee. Aber zu seiner Zeit gab es auch noch keinen so richtigen Unterschied zwischen diesen Genres.
Ja, es ist halt der Punkt,
sich auszudifferenzieren.
Es ist halt der Punkt, sowas kann immer gut gehen. Im Endeffekt kann man mit allem durchkommen, wenn man es gut macht oder wenn man Glück hat. Aber es macht das Ganze halt schwieriger.
Letzteres. Also das ist tatsächlich so der Punkt. Ne? Also gut machen. Es gibt viele Romane, die ich gelesen habe, die gut gemacht waren, zumindest für meinen Begriff, und ich gedacht habe, die hätten viel mehr Erfolge verdient irgendwie, und das interessiert aber hinterher keinen. Und klar, man kann mit allem irgendwie auch irgendwie Glück haben, aber Glück ist halt auch so gar nicht planbar. Ne? Also
absolut.
Da wäre ich dann auch vorsichtig. Ju, haben wir das Thema jetzt erschlagen?
Ich hoffe es.
Also was wir jetzt so gar nicht...
Worüber
wir jetzt so gar nicht geredet haben, ist sowas wie Geografie oder wie bezeichnet man seine Karte für seine Fantasy.
Ja, wenn ihr das wissen wollt, schreibt uns ganz viele Kommentare. Denn Markus weiß dazu eigentlich alles über das Kartenzeichnen. Was es darüber nur zu wissen gibt. Also bitte?
Ich weiß ein bisschen was, ja, aber...
Also Markus weiß ganz, ganz viel. Wenn ihr das in die Kommentare schreibt, machen wir es in der nächsten Folge.
Ja. Du willst mich ja
oder nur auch reinreiten. Nicht. Auf jeden Fall.
Okay.
Ich habe mich schon bei Magie sehr unwohl gefühlt, weil das halt, wie gesagt, bei mir sind viele Fantasy-Ideen halt einfach im Sande verlaufen, weil das halt ein Thema ist, mit dem ich mich nicht wohlfühle, wo ich bisher den Eindruck hatte, dass mir da noch nichts eingefallen ist, was gut genug ist, um sich irgendwie abzuheben von dem, was es schon gibt. Und das wäre für mich zumindest im Moment so eine Prämisse, unter die ich einen Fantasy-Roman schon setzen würde. Bei mir, wenn ich den schreiben würde. Aber das muss nicht so sein. Also man kann auch sich an anderen Sachen stark orientieren oder sie sogar abschreiben und damit auch durchkommen, wenn man dann vielleicht auch noch den einen oder anderen Spin hat.
Ja, beziehungsweise, also wie gesagt, J.K. Rowling ist ja tatsächlich auch ein Beweis dafür, dass man auch ohne Magiesystem irgendwie durchkommen kann, um Fantasy zu schreiben.
Ich bin mir noch nicht sicher, dass ihre Romane Fantasy sind. Ich weiß, dass es draufsteht und mir ist auch nichts anderes dazu eingefallen, aber für Fantasy finde ich sie sehr ungewöhnlich.
Ja, zumal...
Also ist Hänsel und Gretel Fantasy?
Ja, würde ich schon sagen.
Okay. Der Wolf und die sieben Geißlein? Fantasy?
Ja, ja. Es gibt ein Magiesystem. Wölfe können mit ihrem Atem Häuser umpusten. Ah nee, das waren die 10 kleinen Schweinchen? Nee. Der Wolf und die sieben Geißlein. Ja, natürlich ist es keine Fantasy, ne? Also,
das meine ich damit. Also ich würde Harry Potter, also hol mich der Teufel, nein, hol mich bitte nicht, aber ich würde es eher so in die Märchenecke, Kinderbuch. Egal.
Ja, gar egal, nicht. Ich hätte eher gesagt, eigentlich ist der beherrschende Aspekt bei Harry Potter, für mich jedenfalls, wenn ich das so lese, dieses Internatsthema halt irgendwie. Ne? Also eigentlich ist es hauptsächlich ein Internatsroman, wo es halt darum geht, ja, so ein Coming-of-Age-Geschichte halt eigentlich, ne? Ja. Also es geht eher um Freundschaft, erste Liebe und solche Sachen. Und klar, dieses Worldbuilding, was J.K. Rowling darum betreibt, ist nicht uninteressant, aber es ist, also das ist nämlich genau der Punkt, weswegen ich lange Zeit große Schwierigkeiten mit Harry Potter habe, weil ich das gelesen habe und dachte so, das ist doch Honey und Nanny mit ein bisschen Magie irgendwie, das ist eigentlich nicht, also beziehungsweise ich habe halt die ganze Zeit immer nach den Fantasy-Aspekten gesucht und die haben mich nicht befriedigt, weil ich dachte, das hast du da schon mal gelesen, das hast du da schon mal gelesen und irgendwie war es da besser und lalala. Aber es ist am Ende halt die Mischung, die es macht und vor allen Dingen der Schwerpunkt, den sie setzt, den sie ja halt eben tatsächlich auf ja, Highschool sozusagen, ne? Ja. Geschichten halt irgendwie legt. Und das ist dann wiederum doch schon irgendwie neu. Ne? Aber unter dem, also wenn man es mal so rein unter dem Fantasy-Aspekt betrachtet, finde ich, da fand ich sogar die Kinofilme, also hier, wie heißen die, Außergewöhnliche Tierwesen oder wie das heißt, die fand ich dann eigentlich so als Fantasy-Geschichten sogar schon wieder ein bisschen besser als Harry Potter selber. Fantastische Tierwesen, genau, Fantastische Tierwesen heißt der. Aber egal, das ist jetzt Detailkram. Genau.
Ja. Labern wir noch rum oder machen wir Schluss?
Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, gar nichts. Habe ich in der letzten Zeit irgendwas Spektakuläres gesehen, gelesen, gehört? Außer, dass wir letzte Woche noch, glaube ich, auf Kamera darüber geredet hatten, dass dir Damsel doch nicht gefallen hat.
Habe ich nicht gesagt.
Ja, naja. Dass du
habe ich nicht gesagt, ich habe ganz im Gegenteil gesagt, dass er mir gut gefallen hat.
Du fandest es schön,
dass es so bloß, ist. Kann ich nicht beurteilen, ob er wirklich überraschend ist. Also beziehungsweise viele überraschende Wendungen hatte, weil meine Frau die überraschenden Wendungen zum größten Teil alle vorhergesehen hat. Ich kann es nicht sagen, weil ich ja vorher gespoilert war. Also insofern, keine Ahnung.
Stimmt auch wieder.
Ich kann mal sagen, um mal meinen Hut in den Ring zu werfen, die Hater da draußen haben alle überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe ganz viele Rezensionen von Four Body Problem gelesen, Three Body Problem. Die meinten, dass die in die Richtung gingen, dass die Verfilmung viel, viel schlechter sei als die Bücher, weil halt das Übliche, weil halt ganz viele Sachen ausgelassen wurden und was. Ich muss sagen, die Verfilmung ist viel, viel, viel besser als die Bücher.
Ein neues Thema.
Die Leute haben alle keine Ahnung.
Das ist
so außer natürlich sind begeisterte Fans unseres Channels, dann rudere ich voll zurück und sage, dass ihr recht habt.
Nein, das hat mich auch an der Kritik an der Verfilmung vom Rat der Zeit irgendwie so gestört. Also da gibt es ja eine ganze Menge, was man kritisieren kann, aber den Kritikpunkt, die haben ja gar nicht das erste Buch von der ersten bis zur letzten Seite verfilmt, sondern die haben ja ganz viel weggelassen und aus den anderen Büchern Sachen dazugenommen, die ja gar nicht im ersten Buch vorkommen, wo ich dachte, so, wen interessiert denn sowas?
Also, das ist doch. Ja, zu Dune habe ich auch das. Zu Dune 2 habe ich dasselbe gehört. Und Filme funktionieren halt einfach anders. Und ich habe zweimal versucht, weil mir das Buch echt ans Herz gelegt wurde, das Buch zu lesen. Und ich bin zweimal gescheitert. Ja. Und das ist einfach, und inklusive Hörbuch. Ja, also noch nicht mal selbst hinsetzen, sondern Hörbuch irgendwie zwischendurch hören. Und das ist meiner Ansicht nach einfach ein Zeichen, dass da was nicht stimmt mit dem Buch. Oder mit mir. Ja. Also, oder wie auch immer. Also zumindest für mich stimmt das mit dem Buch nicht. Und die Verfilmung ist super klar, bringt das, was meiner Ansicht nach wichtig ist, auf den Punkt. Und ich finde, die Figuren stehen wesentlich mehr im Vordergrund als Story, denen die im Endeffekt nicht so wichtig sind. Und das finde ich ziemlich cool.
Ja, oder was soll ich sagen? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Foundation-Fernsehserie denke, ne? Also von der kann man jetzt auch halten, was man will, aber der Text von Asimov wäre quasi nicht verfilmbar. Ne? Also, das geht gar nicht.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Und dass man dann halt abweicht und sich künstlerische Freiheiten nimmt und das Buch eher so als Inspiration nutzt, das finde ich völlig in Ordnung. Und ich finde es allein schon unter dem Aspekt in Ordnung, dass ich auch gar keine, also es gibt eigentlich nur einen einzigen Film, der sich sozusagen Stück für Stück an die Vorlage hält, und das ist Watchmen, und der mir dann auch noch...
Ich wusste, dass das kommt, und das ist schlecht.
Genau. Aber wie gesagt, ich mag das normalerweise eigentlich auch nicht, aber ich mag Watchmen, also ich mag die Verfilmung sehr, sehr gerne.
Ich mag die Verfilmung, aber wenn ich eine Kritik hätte, dann wäre es genau die, weil der Film für mich langweilig ist, weil ich das Comic in- und auswendig kenne. Und ich kenne jeden Shot, ich kenne jeden Dialog. Das ist dann halt einfach witzlos. Also einfach nur das Medium zu wechseln.
Ja.
Warum?
Ich weiß genau,
was du meinst. Weil die Leute nicht lesen können?
Ja, tatsächlich habe ich mal, habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Ich habe mal die Neuverfilmung von Psycho gesehen, und das ist ja bekanntermaßen einer meiner Lieblingsgeschichten. Den Film von Hitchcock mochte ich auch gerne. Ich habe mir die Neuverfilmung dann angeguckt, und die war wirklich Einstellung für Einstellung, Wort für Wort, Sound für Sound, exakt derselbe Film.
Ja.
Und ich habe mich dann gedacht, so, was soll das? Also, wozu brauche ich die denn noch? Und dann habe ich mir das Making-of angeguckt, und tatsächlich sagt dann der Regisseur irgendwann, ja, wir haben das deswegen so gemacht, weil wir wollten, dass ein modernes Publikum auch Zugang zu dem Film kriegen kann, denn das Original ist ja in Schwarz-Weiß.
Ja.
Wo ich dachte so, das kann jetzt irgendwie nicht das Kriterium sein, oder? Also.
Vielleicht sollte man die Mona Lisa mal nachmalen, weil die ist in Öl gemalt, und da gibt es bestimmt inzwischen viel coolere Medien.
Ja, nee, also das finde ich auch, also also Watchmen funktioniert für mich wahrscheinlich deswegen, weil ich die Geschichte...
Wie gesagt, ich mag den Film, aber mein Kritikpunkt an dem Film wäre halt, der Film ist wie das Comic. Und ich kenne das Comic.
Genau.
Deswegen hat mir übrigens Dune 1 nicht so gefallen. Weil Dune 1, vielleicht habe ich bei Dune 2 viel vergessen, aber Dune 1 ist so eng an der Vorlage, dass ich auch echt keinen Spaß hatte, weil ich die Dialoge
gefühlt nicht mitsprechen konnte. Kenne ich das Buch zu schlecht. Keine Ahnung. Also ich fand, Dune 1 hat einige Sachen gemacht, bei denen ich gedacht habe, so, ach, so ist das, habe ich im Buch nie kapiert. Das fand ich ganz gut, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon zu lange her ist, dass ich das gelesen habe und ich damals zu jung war für das Buch, keine Ahnung. Aber also ich finde es halt immer cool, wenn Verfilmungen mir etwas, einen neuen Aspekt irgendwie bieten. Also wenn
Absolut.
Ich irgendwas sehe, was Absolut. Ich vorher nicht so gesehen habe, wenn die Geschichte neu interpretiert wird, wenn sie mit irgendeinem anderen Genre oder mit irgendeinem anderen Perspektive, weiß ich nicht, wenn das Setting geändert wird oder was auch immer, also das finde ich dann halt einfach gut. Also das ist auch tatsächlich so ein Grund, warum ich noch nie in meinem Leben Bücher gelesen habe oder noch nie wirklich gelesen habe, die nach Filmen geschrieben wurden.
Doch, habe ich also früher gerne gemacht.
War ja mal eine Weile daran, lang. Ja.
Ich erkläre gleich, warum ich es früher gerne gemacht habe.
Es war eine Weile lang, war es irgendwie so üblich, dass dann immer das Film zum Buch irgendwie rauskam und man irgendjemand rangesetzt hat, der dann aus dem Drehbuch irgendwie einen Roman macht. Und das war dann meistens exakt der Film, wo ich dachte,
Ja, aber weißt du, warum das früher üblich war? Weil du in die Filme nicht rangekommen bist. Ganz früher, also das eher als Star Wars, der erste Star Wars auf VHS rausgekommen ist, hat die Kassette 250 D-Mark gekostet, wenn ich mich recht entsinne.
Okay.
Und ein VHS-Spieler hatte damals niemand zu Hause, wir zumindest nicht. Und deswegen habe ich mir die Bücher von coolen Filmen gekauft, weil das halt die Möglichkeit für mich war, den Film nochmal zu erleben. Wenn du den Film im Streaming-Service hast, dann ergibt das überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, okay.
Und heute hast du die erste...
Das wusste ich ehrlich gesagt nicht.
Ja. Also so wie war das bei mir früher, ne? Deswegen...
Okay. Das ist natürlich dann ein Grund. Aber ansonsten habe ich das eigentlich immer nie so richtig verstanden. fand ich dann auch immer ein bisschen seltsam.
Ja, absolut. Absolut.
So einen Film halt irgendwie nachzuschreiben,
komisch. Ja, 100%. Ja, aber wie gesagt, also das war meiner Ansicht nach der Grund, dass das gemacht wurde und dass es halt inzwischen in dem Sinne nicht mehr so gemacht wird.
Unter anderem deswegen finde ich zum Beispiel, ist einer meiner Lieblings-Fantasy-Filme, wie heißt der denn auf Deutsch? Stardust?
Sternwanderer.
Sternwanderer, genau. Weil das Comic, oder Comic kann man nicht sagen, eine Bildergeschichte war das ja im Prinzip irgendwie. Also die fand ich nicht schlecht, aber ich fand sie nicht spektakulär. Und als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht so, das steckt in der Geschichte drin, das ist ja cool.
Das cooler Film, viel mehr cooler Film, ja, sehen wir auch immer wieder gerne.
Ja, und das, die Geschichte eigentlich ist ziemlich unspektakulär. Also das wirkt so ein bisschen so, als hätte da jemand, also hätte Gaiman, und das sage ich als großer Fan von Gaiman, ja, aber das ist meiner Ansicht nach nicht eine seiner besten Geschichten, die er geschrieben hat. Die ist nicht schlecht, aber es ist halt so Märchen unter vielen, sage ich mal. Ich habe mich gefragt, so was soll das Ding denn eigentlich? Und als ich dann den Film gesehen habe, habe ich gedacht, so, das steckt in der Geschichte drin. Das ist ja, und das ist das, was ich von der Verfilmung eigentlich erwarte, dass sie irgendwas aus der Geschichte rauskitzelt, was ich selber nie drin gesehen hätte, wo ich das Ganze nochmal unter anderen Perspektive betrachtet habe und oder betrachten kann. So. Ja. Und ja, für mich dann halt irgendwie da auch was wirklich Neues entsteht an der Stelle. Das finde ich dann cool. Also von daher finde ich immer dieses Argument, die haben aber was ausgelassen oder das ist aber im Buch ganz anders und weiß ich nicht. Also das finde ich seltsam.
Ja, ja, und ich würde jetzt Schluss machen, ganz einfach aus dem Grund, weil ich jetzt auch eine Verfilmung von einem meiner Lieblingsbücher, will ich nicht sagen, aber von einem Buch, das ich früher gerne gelesen habe und das ich früher auch gesehen habe, gibt, nämlich Shogun.
Haben wir angefangen, aber wir sind irgendwie nach 20 Minuten ausgestiegen.
Okay. Ich muss auch. Das war früher der Clou der Serie. Dass das, ja. Ich weiß nicht, hast du die damals miterlebt, als sie rauskam?
Nee, ich bin ein großer Gegner von Richard Chamberlain.
Okay. War damals der Clou, dass alle Leute darüber so angefangen haben, Japanisch zu lernen? Mit der Serie.
Ja.
Insofern ergibt es auch Sinn, dass da so viel Japanisch jetzt drin ist, wobei das früher in der Originalserie noch irgendwie cooler war. Ich habe nicht mehr genau im Kopf, wie eng die Serie am Buch ist. Ich glaube, das habe ich auch zweimal gelesen, aber
ich fand es super ermüdend, ehrlich gesagt. Also vielleicht war ich einfach auch zu müde dafür, aber ich konnte irgendwann einfach die Untertitel nicht mehr lesen. Das war einfach so
anstrengend. Ja, okay.
Und ich habe vor allen Dingen auch nicht gesehen, dass dadurch irgendwas passiert ist. Also es ist irgendwie in 20 Minuten in der Serie irgendwie nichts passiert und die Leute reden
Japanisch. Ja, die fängt ziemlich langsam an. Also ich fand den Anfang auch nicht so...
Okay, aber es wird besser, ja? Vielleicht wage ich einen zweiten Versuch.
Nee.
Okay.
Mach mal nicht.
Okay.
Gut. Mach mal nicht. Das ist eher so... Wenn man mal schöne Bilder sehen will, wie Japan vielleicht mal ausgesehen hat, das sehe ich, glaube ich, ganz cool. Ich habe zumindest ein paar Channel gesehen, dass das alles super authentisch ist, was dein Equipment und so angekarrt wird. Aber ich finde die schauspielerischen Leistungen finde ich jetzt auch nicht grandios.
Okay.
Also wir haben jetzt auch ein paar Wochen die Serie einfach liegen lassen, aber wir sind jetzt halt weiter und wir haben jetzt zwei Folgen und deswegen wird es heute Abend geschaut, weil so coole Sachen
gibt es nicht mehr. Das ist sowieso so ein witziges Phänomen bei Serien. Ne? Also ich ertappe mich auch manchmal dabei, dass ich denke so, jetzt hast du schon 4 Folgen davon gesehen, es gibt nur noch 3 übrig, jetzt guckst du das irgendwie auch noch, obwohl es eigentlich nicht so spannend ist. Manchmal wird man ja
gut, also von daher. Ja, nee, glaube ich nicht, aber ist schon okay.
Ich wünsche es dir. Dann viel Spaß bei Shogun.
Ja, ebenso. Schönen Abend und macht's gut und bis nächste Woche. Und schreibt, ob ihr Kartografie mit Markus machen wollt.
Ja, Kartografie mit
Markus. Wobei, eigentlich habe ich ein anderes Thema für nächste Woche, das ich gerne machen würde.
Jetzt bin ich wirklich scheiden. Spaß mit Karten.
Spaß mit Karten. Oh Gott. Ja. Yay. Wie lange wir das durchziehen können, bis wir sämtliche unsere Zuschauer verloren haben. Lass es uns herausfinden, Markus.
Wir arbeiten dran. So, jetzt gucken wir schon.
Gut. Tschüss.
Schreibt schön.